Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Zur Predigt hören wir einen Abschnitt aus dem Evangelium nach Lukas 22. Kapitel. Als Jesus noch redete, siehe, da kam eine Schar und einer von den Zwölften, die mit dem Namen Judas, ging vor ihn her und nahte sich Jesus, um ihn zu küssen. Jesus aber sprach zu ihm, Judas, verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss? Als aber die um ihn waren sahen, was geschehen würde, sprachen sie, Herr, sollen wir mit dem Schwert dreinschlagen? Und einer von ihnen schlug nach dem Knecht des hohen Priesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Da sprach Jesus, lass ab, nicht weiter. Und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. Jesus aber sprach zu den hohen Priestern und Hauptleuten des Tempels und den Ältesten, die zu ihm hergekommen waren, ihr seid wie gegen einen Räuber mit Schwertern und Stangen ausgezogen. Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen und ihr habt nicht Hand an mich gelegt. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, bleibe bei uns, wenn wir Schritte deines Leidens wegen vor Augen bekommen. Lass uns neu Acht geben auf das, was wir dabei sehen und hören. Heiliger Geist, wirke und stärke dadurch den Glauben in uns. Amen. Liebe Gemeinde, in unzähligen Fernsehkrimis war das schon so oder ähnlich zu sehen. Ein Verbrechen ist geschehen. Allmählich hat sich die Spannung aufgebaut und die Zuschauer fiebern mit. Allmählich, nun neigt sich der Fall der Auflösung entgegen. Die Polizei hat einen entscheidenden Tipp auf den Verdächtigen bekommen. Sie rückt an und bringt sich in Stellung. Jeden Moment kann der Zugriff erfolgen. Der Täter ist zu überrascht, um sich zu wehren. Handschellen werden angelegt. Der Überführte senkt den Blick und schüttelt den Kopf. Aus und vorbei. Alles kommt im Sinne von Recht und Ordnung zu einem guten Ende. Von einer Gefangennahme berichtet der Evangelist Lukas. Aber das ist keine Gefangennahme der eben geschilderten Art. Hier senkt der Überführte nicht den Blick, sondern geht erhobenen Hauptes aus der Szene hervor. Und den Kopf schüttelt er allenfalls über das merkwürdige Vorgehen derer, die angetreten waren, ihn in Gewahrsam zu nehmen. Denn das hätten sie viel eher und mit weniger Aufwand haben können. Die Szene, die wir sehen, besteht aus drei Szenen. Sie zeigt Jesus unmittelbar vor seiner Gefangennahme. Aber wir sehen nicht einen Überwältigten, der klein beigibt und ohnmächtig über sich ergehen lässt, was nun mal so kommen muss. Wir sehen Jesus als Herrn des Geschehens. Die erste Szene. Jesus ist im Gespräch mit seinen Jüngern. Einer von seinen 12 Jüngern, Judas, war zuvor mit den hohen Priestern und den Hauptleuten, den Offizieren der Tempelpolizei, einen Handel eingegangen. Er hatte zugesagt, ihnen Jesus als den Gesuchten zu kennzeichnen, damit sie ihn festnehmen konnten. Jetzt und hier, fernab von Menschenmengen und von allen Trubel, war der Moment gekommen, den Judas eingefädelt hatte. Und weil der Kuss als Gruß zwischen Schüler und Lehrer üblich und darum unverdächtig war, war dies als Zeichen ausgemacht worden. Den, den ich küsse, den nimmt gefangen. So wird es Judas der bewaffneten Truppe erklärt haben, die jetzt die Zähne betritt und an deren Spitze er geht. Aber Jesus durchschaut das böse Spiel. Zu dem Verräterkuss scheint es gar nicht zu kommen. Schon als sich Judas ihm nähert, entlarvt Jesus ihn als Verräter. Das ist ungeheuerlich. Aus dem engsten Kreis der Freunde und Mitarbeiter wird Jesus ans Messer geliefert, an die Schwerter und Stangen des Überführungskommandos. Aber Jesus bleibt Herr des Geschehens. Nüchtern durchschaut er den Jünger, der ihn so enttäuscht, und stellt diese eine durch Mark und Bein gehende Frage. Judas, verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss? Am Anfang des Kapitels, in dem uns drei Szenen vor Augen gestellt werden, berichtet Lukas über den Plan des Judas, Jesus zu verraten. Und er beschreibt den Ausgangspunkt dieses Plans mit einem Hinweis. Es fuhr aber der Satan in Judas. Damit wird deutlich, dass der böse Gegenspieler Gottes, der Teufel, Judas Kopf und Herz verdreht hatte, sodass er sich gegen Jesus wendete. Und nun mitten in der Szene, in der Judas seinen Herrn preisgibt, fragt ihn Jesus: Judas, verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss? Sich gegen Jesus zu stellen, das ist immer bedingt durch den Gegenspieler Gottes, der uns in unseren Überzeugungen, in unserem Glauben durcheinander bringt. Der kann uns sogar in die Nähe Jesu ganz gegen Gott aufbringen, ganz verkehrten Plänen nachzugehen und dem Bösen zu dienen. Man kann Jesus begegnen und trotzdem sein eigenes Süppchen kochen. Die Frage an Judas ist keine, bei der wir mit ausgestreckten Finger auf den Jüngern zeigen, sondern eine Beichtfrage an uns selbst. Jesus fragt nach uns und unseren Begegnungen mit ihm, nach unseren Vorhaben, unseren Motiven, nach unseren Plänen und den nächsten Lebensschritten. Es fällt kein Urteil. Es straft Judas nicht ab. Er fragt wie immer nach uns, um uns zu bewegen, zurückzukommen in die Spur, in der wir auf ihn ausgerichtet sind und ihm folgen. Zweite Szene. Die Jünger sind erbost über den feigen Auftritt des Judas und des Überführungskommandos. Sie wollen dem Treiben ein gewaltsames Ende bereiten. Schwerter haben sie bei sich, davon war schon bei Lukas zuvor die Rede gewesen. Und als noch die Frage nachklingt, Herr, sollen wir mit dem Schwert reinschlagen, schlägt schon einer von ihnen aus der bewaffneten Truppe ein Ohr ab. In einem anderen biblischen Zusammenhang wird das Schwertschläger als Petrus identifiziert. In seinem Eifer für den Herrn will er mit Gewalt verhindern, dass Jesus gefangen genommen, ja, dass ihm Gewalt angetan wird. Wenn einer so für einen anderen eintritt, dann ist das schon berührend. Und obwohl Petrus es sicher gut meint, wählt er den falschen Weg. Aber auch hier, Jesus straft seine Jünger nicht ab. Er tadelt ihn nicht, ohne Eifer, ganz nüchtern sagt er, nicht mal nur direkt in seine Richtung, sondern in die ganze Runde bei der er verbliebenen Jüngern, lasst ab, nicht weiter. Hatte er ihnen nicht von Verzicht auf Rache und von der Feindesliebe gepredigt? Hat er ihnen nicht vorgelebt, dass es keine Lösung ist, eigene Ansichten mit Gewalt durchzusetzen? So kann ihm die, wenn auch gut gemeinte Aktion des Petrus nicht gefallen. Auch deren Folgen gefallen ihm nicht. Und so erweist er sich als menschenfreundlicher Herr des Geschehens und heilt durch seine göttliche Kraft den Verletzten. Man muss nicht die Kreuzzüge bemühen, um falschen christlichen Eifer zu entlarven. Denn es gibt auch viel Feingestrickteren. Wenn wir im Eintreten für Glauben und Gott vertrauen, im Bemühen um Kirche und Gemeinde, im Einsatz für Mission und Gemeindewachstum, über das Ziel hinausschießen und mit dem Kopf durch die Wand wollen, kann blinder Eifer schlimme Folgen haben. Wir müssen und können das Evangelium nicht durchsetzen. Wir streuen seinen Samen aus. Die Wirkung entfaltet es selbst. Lasst ab, nicht weiter, kann dann Jesus auch zu uns rufen, damit wir uns besinnen auf ihn, der im Zentrum unseres Glaubens steht und auf das, für das er steht. Dritte Szene. Nun wendet sich Jesus denen zu, die ihn abführen wollen. Und wieder bleibt er Herr des Geschehens. Nüchtern zeigt er ihnen, wie unverhältnismäßig sie sich verhalten. Diese ganze geheimnisvolle Getue wäre gar nicht nötig gewesen, denn er hat sich nie feige versteckt. Er hat sich keinem feindlichen Zugriff entzogen. Ist seinen Weg als Sohn Gottes, als verheißener Messias, als Retter der ansonsten verlorenen Seelen konsequent gegangen. Und so wird er auch es weiter tun. Und so sagt er: Ihr seid wie gegen einen Räuber mit Schwertern und Stangen ausgezogen. Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen und ihr habt nicht Hand an mich gelegt. Indem er so spricht, wird etwas deutlich von dem Gehorsam des Sohnes Gottes gegenüber seinem himmlischen Vater. Jesus geht den Leidensweg bis zum bitteren Ende. Und so überantwortete er sich selbst in ihre Hände, wohlwissend, dass die Zeit gekommen ist. Dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Und indem er von der Macht der Finsternis spricht, stellt er die Verbindung zu dem Satan, verführten Judas her, von dem alles bestimmt, was gegen Gott ist und sich gegen Jesus Christus wendet. Und indem er Jesus seinen Weg geht, überwindet er eben dieses Böse. Die Macht der Finsternis, das wird am Ende der Lohn sein, das strahlende Licht am Ende des Leidentunnels. Aber bis dahin ist es noch ein mühsamer Weg. Jesus begegnet uns als Herr des Geschehens, selbst inmitten eines Geschehens voller Boshaftigkeit und Leiden. Auch auf die Leidensgeschichte schauen wir anders als auf einen Fernsehkrimi. Lassen wir uns auf sie ein, wühlt uns das Geschehen auf. Etwas in uns sperrt sich und macht uns fassungslos. Und zugleich erfüllen uns große Staunen und herzliche Dankbarkeit. Und immer wieder neu bekennen wir: Das hat er alles uns getan, sein Großlieb zu zeigen an. Das freut sich alle Christenheit und dankt ihm in Ewigkeit. Kyrielles, Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, Dank sei dir und Lob für die unteren Wege, die du gegangen bist, für ertragenes Leid, für den harten Tod. Dank und Lob sei dir für den Weg ins Leben, den du bewirkt hast. Dank sei dir und Lob, dass wir nun zuversichtlich mit dir leben und durch alles Sterben hindurch auf ewiges Leben verlässlich hoffen dürfen. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.